In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Sebastian Rösler über die Trainings-App, die er mit seinem Team aufbaut. Ist ganz spannend, weil das eine Sport-App aus Deutschland ist. Das gibt es so oft nicht. Die meisten Sport-Apps kommen aus den USA. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute hier ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Dr. Sebastian Rösler hier. Und du machst ganz viele Sachen. Vor allem aber habe ich dich eingeladen, weil du Mats gegründet hast. Eine Trainings-App. Aber vielleicht, bevor wir da reinstarten, möchtest du dich mal vorstellen und ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, wo du herkommst und wie das passiert ist, dass du heute als Gründer tätig bist?
Ja, hallo Luis, erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast. Und tatsächlich ist das auch der erste Podcast dieser Art, also thematisch, also Richtung Gründen und so weiter, sage ich jetzt mal groß gesprochen. Normalerweise bin ich ja eher so im Triathlon- und Ausdauersport unterwegs und da heute haben wir auch einen eigenen Podcast. Genau, und wie du schon gesagt hast, habe ich so viele Hüte auf, würde ich sagen. Viele Bälle in der Luft oder viele Töpfe auf dem Herd. Es gibt da verschiedene Redewendungen. Und ja, genau. Mats ist das neue Projekt, das neue Baby, möchte ich mal sagen, neben unserer vor 13 Jahren gegründeten Trainings- und Diagnostikagentur, die wir hier in Köln haben, Pro Athletes. Ja, genau, das ist soweit zu mir. Oder möchtest du noch mehr wissen?
Erzähl mal ein bisschen die Geschichte. Also du hast 2006 angefangen zu studieren an der Deutschen Sporthochschule Köln und hast quasi erstmal so einen Weg eingeschlagen, wo ich sagen würde, viele gehen dann eher in die Lehre oder sind als Trainer tätig, aber quasi dieses klassische Gründerprofil mit BWL und so weiter hast du ja nicht. Hast du aber inzwischen, also so jetzt würde ich sagen, man nennt dich Serial Entrepreneur, quasi hochtrabend in dieser Startup-Welt.
Sehr hochtrabend, ja. Keine Ahnung.
Genau, nee, aber warst auch zwischenzeitlich Gastdozent und so weiter. Also hast quasi eher in dieser akademischen Ecke gestartet und bist dann aber ins Gründen reingerutscht. Willst du da am Anfang mal reinstarten, wie das alles so passiert ist?
Ja, gerne. Also zunächst einmal, ich habe immer schon mein ganzes Leben lang irgendwie Sport getrieben und das mache ich auch bis heute. Heute würde ich das als Anti-Aging-Training bezeichnen, aber also Sport hat ja auch positive Auswirkungen Richtung Altern. Und genau, dann habe ich den großen Traum gehegt, an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln zu studieren. Das ist, ja, ich glaube, international immer noch mit einer der ersten Adressen. Ist so wie, weiß ich nicht, Harvard für Juristen oder sowas. Ich weiß nicht gar nicht, was es jetzt im BWL wäre. Aber genau, da habe ich mich dann beworben. Muss diesen berühmten Eignungstest machen, den man auch vom Fernsehen wahrscheinlich kennt. Oder aus dem Fernsehen. Damals bei Vox gab es immer so Dokus. Da bin ich auch in einer mal drin noch. Der junge, ehemalige, mein Geburtsname ist ja Zeller. Aber ich habe letztes Jahr geheiratet und meine Frau heißt Rösler. Deswegen, deswegen wäre mich dann noch sucht, nicht wundern. Genau, und dann habe ich eigentlich gar nicht gewusst großartig, was ich damit machen möchte mit dem Sportstudium, sondern ich bin eigentlich so mal meinem Bauchgefühl gefolgt, habe mir immer Mühe gegeben, habe mich engagiert, war die ersten Semester, so wie sich das klassischerweise auch gehört, viel in der Bibliothek. Wir haben nämlich hier in Köln die größte sportwissenschaftliche Bibliothek der Welt. Und da habe ich ja gedacht, da müsste das große Wissen dieser Welt drin stehen. Und das ist ja eine Chance erstmal. Ich habe das so begriffen bei mir, aber cool, ne? Und wir reden jetzt auch von 2005, 2006. War sicherlich nochmal eine andere Zeit als heute. Und dann habe ich da ein paar Semester studiert, wurde dann auch gefragt, ob ich nicht studentische Hilfskraft werden möchte. Und dann habe ich das ein Semester gemacht. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht unterrichten möchte. Und das hat mir alles total viel Spaß gemacht. Also Forschung an sich finde ich total interessant. Ein paar Aspekte finde ich da schwierig, aber das ist so das ganze Publizieren und das Gehabe da drumherum. Ja. Und die Politik an der Hochschule ist auch immer schwierig. Long story short, ich war dann 10 Jahre dort, habe meine Promotion absolviert und bin dann, also das war 2017 und 2018, habe ich dann irgendwann gedacht, naja, jetzt bist du irgendwie knapp 10 Jahre hier. Jetzt musst du dir mal überlegen, ob du das noch länger machen möchtest oder ob du nicht noch was anderes machst. Und wir haben bereits 7 Jahre davor, 2011, Pro Athletes gegründet. Das ist, wie gesagt, eine Trainings- und also Ausdauer-Coaching- und Diagnostikfirma. Das heißt, wenn du jetzt Marathon laufen wollen würdest und irgendwie denkst, ja, was soll ich denn da eigentlich machen? Ich möchte da mal mit einem professionellen Coach arbeiten. Mhm. Das ist so die Hauptzielgruppe. Mhm. Und dann machen wir eine Diagnostik mit dir, gucken uns an, wie du läufst, etc. pp. Und bereiten dich dann.
Mhm. Können wir da kurz reinsteigen, weil interessiert mich jetzt. Ich bin vor 2 Wochen Marathon gelaufen. Ich glaube, genauso wie man es nicht machen soll. Irgendwie das letzte Mal, wo ich davor laufen war, war dann der Berlin-Marathon. Also ich bin wirklich zwischen den beiden Marathoni einfach gar nicht, also kein einziges Mal joggen gewesen, und hab's auch bis jetzt alles immer eher sehr schleifen lassen mit quasi dem Training so im Alltag. Ich glaube, so macht man's nicht. Aber wenn man das jetzt quasi, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, nee, ich möchte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbringen, ich möchte vielleicht auch jetzt im Unterschied zu mir dann auch vielleicht eine bestimmte Zeit erreichen, wie läuft sowas ab? Wie macht ihr das?
Genau, also da gibt es immer erst einmal so eine Art Eingangsgespräch, kann man sich das vorstellen, ne? Also, dass man sagt, okay, also wir gucken uns das erstmal an, worum es hier geht. Also, was ist dein Ziel? Also, dann bei dir wäre es jetzt der Marathon. Dann wäre es vielleicht, okay, ich möchte mir da mal eine gewisse Zielzeit vorstellen. Und dann würde man natürlich fragen, okay, wo kommst du denn her sportlich? Also, bist du überhaupt schon mal einen Marathon gelaufen? Wie ist deine läuferische Vorerfahrung? Und dann stellt man quasi einen Plan auf. Also meistens ist das so ein Jahr oder auch mal 2-Jahres-Plan. Also das ist jetzt nicht jede Einheit vom Anfang an durchgeplant, sondern man überlegt sich, okay, das ist ein Zwischenziel, das ist ein Zwischenziel. Das kann mal 10 Kilometer Lauf sein oder ein Halbmarathon. Und dann, und das halte ich nach wie vor für einen essentiellen Baustein, würde man mal eine Diagnostik machen. Also das hast du vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen mit dieser Maske auf dem Gesicht, wo man sich die Atemgase angucken kann. Also Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe. Da kann man den Stoffwechsel drüber sich anschauen. Also wie viele Kohlenhydrate und Fette verbrauchst du? Dann wird man in dir ins Ohrläppchen pieksen, nicht um dich zu ärgern, sondern um Laktat zu bestimmen, also die Milchsäure. Und da könnte man dann sich anschauen, okay, wann dein Stoffwechsel vielleicht nicht mehr so effizient mit Sauerstoff funktioniert, sondern vor allen Dingen dann über Kohlenhydrate Energie produziert. Und das würden wir dann schon versuchen zu optimieren hinsichtlich des berühmten Fettstoffwechsels.
Kurze Werbeunterbrechung, um den Sponsor der heutigen Episode vorzustellen, Dealfront. Es kann manchmal herausfordernd sein, die richtigen Entscheider zu erreichen. Dieses Problem löst Dealfront. Das Tool hilft dir, die passenden Leads zu finden und Deals abzuschließen und das alles auf einer einzigen Plattform. Mehr als 10.000 Unternehmen, darunter Amazon, die Telekom, Hertz, Siemens, Bubble und die Deutsche Bahn nutzen Dealfront, um neue Kunden zu finden und ihre Verkaufsabschlüsse zu steigern. Die Plattform liefert umfassende Firmeninformationen, erkennt Kaufabsichten und leitet Website-Besucher als Leads direkt an dein CRM-System weiter. Die nahtlos zusammenarbeitenden Tools helfen dabei, gezielt die Entscheider in dein Zielunternehmen zu erreichen, Website-Besucher in potenzielle Kunden zu verwandeln und Firmen zur passenden Zeit anzusprechen. Schau noch heute auf dealfront.com für eine kostenlose Demo vorbei. Werbung Ende.
Und dahin gehen muss man das aber erstmal überprüfen. Und ja, das machen wir dann. Und dann überprüft man natürlich seine Hypothese. Also wir haben einen Ausgangswert. Dann überlegen wir, mit dem Training verbessern wir das. Und dann kommst du 12-16 Wochen wieder. Dann gucken wir uns das an, ob das funktioniert hat oder nicht. Und das ist eigentlich so, sag ich immer, wissenschaftliches Arbeiten. Du hast ja eine Eingangsuntersuchung. Du stellst eine Hypothese auf und überprüfst diese Hypothese. Und das machen wir eigentlich in der Praxis. Genau.
Und da geht es dann quasi ganz viel drum, vermutlich zu optimieren, dass, keine Ahnung, Leute Intervallläufe machen, damit sie ihre Peakwerte irgendwie optimiert bekommen oder vielleicht auch, denke jetzt gerade drüber nach, dass das Thema Ernährung ist, glaube ich, auch was, wo viele Leute sehr geplant sagen, bei Kilometer 10 nehme ich dies und jenes zu mir. Ich weiß, wenn ich Marathon laufe, esse ich einfach immer wahnsinnig viel. Also so, ich nehme an jedem Stand 4 Bananen mit. So, das ist, wie es für mich funktioniert. Aber das sind ja vermutlich auch Sachen, wo ich jetzt irgendwie unterbewusst festgestellt habe, ja, okay, ich brauche einfach viele Kalorien. Aber das kann man auch wissenschaftlich angehen, das gut planen, optimieren.
Genau. Und deshalb, wie gesagt, das kannst du dann überprüfen. Und dann machen wir davon abhängig auch eine Pacing- und Ernährungsstrategie mit dir. Genau.
Warum ich frage, ist, weil es gibt im Produktmanagement diesen klassischen Sprint, wo man in 2-Wochen-Rhythmen quasi arbeitet. Es gibt auch da ja Zwischenziele, wo man sagt, okay, ich habe hier folgende Milestones, die ich erreichen will. Man plant vielleicht eine Roadmap irgendwie für ein Jahr vor. Gibt es da Sachen, die du mitnimmst aus diesem Sportkontext für deine unternehmerische Tätigkeit?
Sowohl als auch. Also ich glaube, dass jeder, ich habe ja auch mal wirklich Leistungssport-Triathlon gemacht, ne, bis auf erste Bundesliga und inklusive Ironman und so weiter. Und was du lernst ist, du musst diesen Prozess annehmen. Also alles, was wir machen, ist irgendwo ein Prozess und wir haben eine Prozessorientierung. Also für mich geht es eigentlich, also klar, das Endziel ist irgendwo, jetzt in deinem Fall, du willst Marathon laufen, ja. Aber für mich als Coach geht es darum, dich optimal prozessorientiert zu betreuen. Deswegen halt nicht alles vorgeschrieben, ne? Das hat man vielleicht früher mal so gemacht, auch bei der Softwareentwicklung. Da hast du dir ein Buch geschrieben, wie die Software aussehen soll, und dann haben die Entwickler sich hingesetzt und haben das interpretiert, haben vielleicht nochmal 2, 3 Nachfragen gestellt und am Ende kam das Produkt und das war dann aber irgendwie rückwärts gebaut statt vorwärts. Also das Auto ist vielleicht rückwärts gefahren statt vorwärts, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben und überspitzt natürlich. So, und jetzt genauso, deswegen ist es ein schöner Übertrag, den du gerade geleistet hast. In dem Sinne ist es so, dass wir uns dann in Sprints anschauen, was ich gerade meinte. Die sind physiologisch ein bisschen länger als in der Softwareentwicklung. Also geht ja auch immer unterschiedliche Sprintlängen. Aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel so 2 bis 3 Wochen Länge. Natürlich mit Refinements und so weiter. Und im Grunde ist das in der physiologischen Betrachtungsweise eher vielleicht so 12 Wochen, wobei du das auch immer mal wieder in 3 bis 4 Wochen Blöcke unterteilst, wo du zum Beispiel klassisches Muster 3 Wochen deinen Körper wirklich belastest, also eine steigernde Belastung aufbaust und vielleicht dann in der 4. Woche etwas ruhiger trainierst, auch mal 1, 2 Ruhetage machst, mehr als vielleicht auch sonst, vielleicht mal in so ein Spa gehst, dich massieren lässt, also weißt du, alle so regenerative Maßnahmen machst und damit du dann nach dieser Regenerationswoche auf einem neuen Level bist. So. Also da sind viele Parallelen und wie gesagt, ich glaube, und deswegen gibt es ja auch viele Coachings für, sagen wir mal, Führungskräfte von ehemaligen Spitzensportlern. Du kannst unheimlich viel aus dem Sport rausnehmen. Das fängt mit der Disziplin an, mit dem Schweinehund. Ja, also ich musste damals 4 Stunden im Regen Fahrrad fahren. Da gibt es jetzt schönere Sachen, aber du akzeptierst es einfach, dass es dazugehört und du nimmst es an. Und man kann ja dann auch irgendwie immer eine andere Betrachtungsweise annehmen und am Ende des Tages bist du dann total stolz, wenn du nach Hause kommst nach 4 Stunden und statt, weiß ich nicht, auf der Couch gesessen zu haben.
Aber dazu, wie kriegst du das hin? Weil also so unternehmertummäßig sehe ich, das passiert auch, da passiert es mir weniger, aber dass man dann so anfängt rumzudödeln und zu prokrastinieren. Aber beim Laufen gehen habe ich das noch viel extremer, dass ich mir so denke, boah, also ich nehme es jetzt auch wieder seit 2 Wochen vor. Und es war halt einfach so, jetzt die letzten 2 Wochen war viel los, es war viel zu tun, ich war dann auch auf Platt. Und ich glaube, vermutlich hat aber auch ein Profisportler dieses Momentum, dass er einfach gerade keine Lust hat. Gibt es da Strategien?
Ja, also am Ende des Tages ist es der Leitsatz von Nike, just do it. Es gibt keine Geheimnisse, ja. Also das ist, man kann da viel rumphilosophieren. Am Ende des Tages musst du einfach es machen. Aber das ist ja genau das. Also im Leistungssport kannst du es dir auch nicht erlauben zu verschieben. Die Konsequenz ist im Wettkampf, im Zweifel dann, was der ultimative Test deiner Leistungsfähigkeit ist, ist die Konsequenz so hart, dass es wird dir entweder sehr, sehr viel mehr wehtun, das, was du da machen musst, also körperlich einfach, und auf der anderen Seite wirst du nicht so erfolgreich sein. Und deswegen finde ich den Sport immer so unfassbar fair, gerade den Laufsport zum Beispiel, weil im Laufen gibt es kaum externe Effekte, die, sagen wir mal so, die das Endergebnis beeinflussen oder unfair beeinflussen. Also im Radsport kennen wir das, du kannst im Windschatten mitfahren, sparst 30% Energie. Das heißt, wenn du schlechter bist, kannst du trotzdem mit jemandem mitfahren, der besser ist. Und wenn der sich vor dir verausgabst, sprintest du am Ende vorbei und gewinnst das Rennen. Ganz einfach ausgedrückt. Im Wasser ist es ja nicht ganz so, weil die Widerstände so groß sind, also beim Schwimmen, also wenn wir beim Triathlon bleiben. Im Laufen ist es aber noch viel, viel heftiger. Du kannst kaum was machen. Du musst halt schnell laufen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und ich glaube, diese ultimative Konsequenz, die treibt dich dann auch an. Und gleichzeitig, gelingt dir das mal besser, mal schlechter, aber du brauchst halt einen Grund. Und das ist halt der Ursprung. Das würde ich immer sagen, also just do it. Und am Ende des Tages brauchst du einfach mal einen Grund, sowas grundsätzlich anzugehen. Wenn du keinen Grund hast, dann gibt es auch keinen Grund aufzustehen.
Ja. Ja, vielleicht ist es das jetzt gerade im Moment auch, also weil ich weiß auch, es gab schon Zeiten, wo ich gerne viel laufen gegangen bin, aber jetzt gerade, es steht halt kein größerer Lauf an, so. Und Ja, gut.
Ja, und vielleicht ja. noch, und der wichtigere, und nein, nicht der wichtigere, aber ein weiterer wichtiger Punkt, und dann kommen wir ja wieder zur Produktentwicklung oder Softwareentwicklung, ist, du musst einen Plan haben. Also mein Haupttipp ist, wenn du dranbleiben willst, dann schreib dir einen, oder kauf dir einen Trainingsplan, laden dir runter aus dem Internet, was weiß ich. Folge diesem Plan, weil wenn da steht, lauf 10 Kilometer oder lauf eine Stunde oder was auch immer, ja, am nächsten Tag ist ja die Trainingseinheit vorbei. Also es gibt keinen, also der heutige Tag kommt halt nicht nochmal. Das heißt, die heutige Trainingseinheit, die Chance, das heute zu tun, kommt nicht nochmal. Und deswegen ist die Planung oder die Projektplanung, wenn du so möchtest, halt immer so wichtig, meiner Meinung nach.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen eingegangen auf quasi dieses Trainingsumfeld, was du da machst. Wenn wir uns jetzt angucken, die App, die ihr da gebastelt habt. Kann man das App nennen? Schon, ja.
Ja, wir nennen es Trainingsplattform, weil es die im Grunde auf allen Plattformen gibt, die wir so kennen, also iOS, hier im Webbrowser. Es ist nicht nur eine App für Smartphone.
Okay. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, es ist ein langwieriger Prozess. Im Nachhinein ist das ja auch immer noch mal so relativ unklar, woher kam eigentlich die initiale Idee. Aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eben gesagt, ne, wir haben irgendwann das Unternehmen ProAthletes gegründet, 2011. Und damals war der Goldstandard, wenn du so möchtest, die Trainingsplanung über Excel. Also Microsoft Excel. Also du hast irgendwie so einen Wochenplan dir geschrieben, ja. Und dann hast du das den Athleten per E-Mail geschickt. So. Und da gab es natürlich das ein oder andere Problemchen. Das erste Problem aus der heutigen Sicht ist, du hast nur geplant, du hast aber gar nicht gesehen, was die Person auch trainiert hat. Das heißt, du musstest dich total darauf verlassen, dass das genauso umgesetzt wird. So, dann hast du irgendwann die Tabellen optimiert, dann mussten die anklicken, habe ich gemacht, habe mich gut dabei gefühlt, etc. pp. So, dann kamen mehr und mehr auch in der Breite diese GPS-Uhren, mehrheitlich vermutlich so von Garmin getrieben oder von Polar. Das sind so die großen Marken, mittlerweile auch Wahoo auf dem Fahrrad. Und dann konnte man irgendwann über Portale sehen, ja, was hat denn die Person da gemacht? Also Garmin hat ja eine eigene Software zum Beispiel, dann kann man sich das angucken. Aber das Problem war, dann hatte ich von irgendwie 10, 15, 20 Athleten, wie viele auch immer, die Login-Daten von ihren Garmin-Accounts. Das heißt, habe ich mir eingeloggt, ausgeloggt. Das haben wir auch nicht lange gemacht.
Ja.
Und wir reden jetzt so von 2015. Und so mit 2017 auf 2018 haben wir dann auf eine digitale Trainingsplattform, das ist auch nach wie vor, kann man relativ offen darüber reden, der Marktführer Training Peaks, die kommen aus Amerika, aus, ich glaube, Boulder. Das ist so ein Ausdauer-Mekka dort. Und darüber konnte man dann also planen, digital, auch flexibel. Du konntest Trainingseinheiten mal eben verschieben. Du konntest vor allen Dingen dann aber auch sehen, wie wurde denn das Training, das du geplant hast, umgesetzt. Ja, das haben wir dann ein paar Jahre genutzt. Das Problem war nur, dass wir gemerkt haben, das löst ganz viele Probleme, aber ganz viele eben auch nicht. Zum Beispiel, und das ist im Coaching natürlich ein wichtiger Punkt, die Kommunikation. Das heißt, man kann dort Einheiten kommentieren, aber parallel habe ich alle Kommunikationen entweder über E-Mail und dann später über WhatsApp gemacht. Und jetzt kann man sich ja vorstellen als Coach, weil sagen wir mal, du hast jetzt 20 Athleten, die du coachst, dann sitzt du irgendwie sonntagsabends auf der Couch, dann schreibt dir deine, oder sagen wir mal samstagsabends, und dann schreibt meine Mutter zum Beispiel, ja, kommt dir morgen zum Kaffee vorbei, ne, klassischerweise sonntags. Und dann willst du gerade antworten und es ploppen noch drei andere Notifications von Athleten auf in das private WhatsApp, in die private WhatsApp-App. Und das fand ich halt immer unschön. Klar kann man mit dem Diensthandy arbeiten, aber das stresst mich noch mehr. Mittlerweile mit einer zweiten eSIM. Aber am Ende des Tages löst es nicht das Problem, weil die Informationen sind nicht alle am Platz gebündelt. Zudem, ich habe eben über Diagnostik gesprochen, das wäre halt schön, wenn das mal zentral wäre. Athletiktraining. Und ganz, 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 ganz wichtig, jetzt bist du ja auch, sag ich mal, Hobbyläufer. Du wirst vermutlich auch, wenn du so eine Uhr hast, egal von welchem Hersteller, und du das da mal ausliest, vermutlich von Zahlen erschlagen. Und stellst dir die Frage, naja, welche ist denn jetzt hier wichtig? Und was sagt das eigentlich aus? Und das haben wir als unsere Hauptaufgabe, nämlich eben als ehemaliger Hochschuldozent bin ja dann in der Vermittlung von Wissenschaft tätig. Und dann habe ich gesagt, naja, das wäre doch auch ein Ansatz, ob das nicht eine Software einfach auch kann. Also erstmal cut out the bullshit, sage ich immer. Also die Parameter, die nicht wichtig sind, die brauchen wir auch nicht anzeigen. und die erkennbar sind, auch erklären, warum sie wichtig sind und das einfach, und dann kommt der dritte Punkt oder vielleicht einer der, weiß ich nicht, wievielte Punkt jetzt, das Ganze darf ja in 2023 auch einfach mal gut aussehen. Klar designt, mit einem klaren Corporate Identity und nicht irgendwie so Windows 95 Grafik.
Ja, ja, an der Stelle, um ein bisschen ehrlich zu sein, ich bin selbst Training Peaks Kunde und habe mir jetzt natürlich auch bei euch einen Account gemacht, und Training Peaks sieht halt schon noch so ein bisschen nach Windows XP aus.
Ja, genau.
Gefällt mir euer Interface schon besser, also da kann man schon sagen, da seid ihr denen auf jeden Fall einen guten Schritt voraus.
Ja, dann kannst du dir ja jetzt einen Marathon-Trainingsplan runterladen und dann kannst du, hast du einen Plan und kannst richtig gut trainieren auf Mats. Ja, sehr gut.
Wenn ich mir bei euch einen Trainingsplan runterlade, dann zahle ich da ja aber einmalig, wenn ich das richtig sehe. Warum habt ihr euch für diese Art der Monetarisierung entschieden?
Ja, sehr einfach. Die Plattform ist jetzt Coach offen. Also, wenn jetzt ein Coach aus Berlin zum Beispiel auf die Idee kommt, ich möchte auch mal einen Trainingsplan verkaufen, dann kann er das über Mats tun. Und das ist nicht nur so, dass jetzt wir als Mats dort Trainingspläne anbieten, sondern ganz im Gegenteil, wir möchten die Plattform einfach öffnen, damit viele Coaches dort Trainingspläne verkaufen können, auch ihr Business skalieren können. Also ich meine, weißt du, wenn ich dich coache, dann ist 1:1. Ich kann aber ja natürlich auch einen Marathon-Trainingsplan schreiben und den halt über so eine Plattform verkaufen.
Ja, ja, ja.
Und das haben wir die letzten Jahre auch gemacht und einfach festgestellt, das ist durchaus, wenn du die entsprechenden Funnel hast, sage ich jetzt mal, durchaus auch lukrativ. Ja. Oder kann ein gutes Zubrot sein, ja, sagen wir es.
Aber quasi von eurer Seite aus, weil das ja, glaube ich, für euch theoretisch attraktiver sein könnte, da noch irgendwie ein Subscription-Modell drauf zu klatschen oder sowas, sagt ihr erstmal, wollt ihr nicht, weil es darum geht, zu wachsen, Leute auf die Plattform zu holen. Und
es gibt ein Subscription-Modell, aber nicht für die Trainingspläne. Also die Trainingspläne werden halt, wie gesagt, einzeln verkauft. Und der Coach bekommt 70%. Wir haben eine 30% Provision für die Bereitstellung der Plattform sozusagen. Und genau, dann gibt es noch ein Subscription-Modell, also ein Jahres-Abo, wo du dann einfach auch alle Analysen und so weiter bekommst. Ansonsten sind die nach dem Testmonat auch weg. Und du kriegst zudem dann noch eine, das ist aber spezifisch für Radsportler, noch eine Raddiagnostik hinzu. Aber zum Beispiel kannst du den Athletikbereich top mit Videos, da sind über 100 Übungen mit Videos hinterlegt, aus zwei Perspektiven, damit auch genau siehst, was wird denn da eigentlich gemacht. Sind wir, glaube ich, auch die einzigen auf dem Markt. Ja, das ist so unsere Sache, die wir da, an die wir da gedacht haben.
Cool, ich glaube, ihr habt vermutlich da eine kleine Goldader gefunden. Ich habe so das Gefühl, dass solche Modelle sehr, sehr, sehr cool funktionieren können, wenn man denn Leute auf die Seite holt, die das Ding dann auch benutzen. Ist das für euch eine Herausforderung? Also quasi Leute von Training Peaks oder eben auch anderen Plattformen. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die sagen, ich brauche auch kein Training Peaks, ich mache das alles über Strava. Ist das für euch eine Herausforderung, quasi sowohl neue Coaches zu gewinnen als auch neue Mitglieder?
Ja, also wir haben zunächst einmal haben wir den großen Vorteil, dass wir selber über eine relativ große Reichweite auf Social Media verfügen, über einen eigenen, insbesondere YouTube-Channel. Wir sind zwar auch auf Instagram, aber das ist jetzt für uns eigentlich immer so ein Nebenkriegsschauplatz, sage ich immer. YouTube sind wir haben wir eine Marke gegründet vor 6 Jahren, glaube ich, oder jetzt im 7. Jahr schon. Die Zeit fliegt immer. Die Triathlon Crew ist quasi das, was ich an der Hochschule gemacht habe, auf YouTube, kann man sagen. Ich vermittle sportwissenschaftliches Wissen, einfach erklärt, würde ich sagen, oder würde ich zumindest mal behaupten, weil ich glaube, dass es immer zutrifft, das weiß ich auch nicht. Ich versuche es zumindest. Und dort haben wir ja schon sehr viele Trainingspläne und so weiter verkauft, haben das Wissen dort vermittelt. Und somit haben wir jetzt erstmal eine sehr große Reichweite darüber generieren können, haben aber auch andere Marketingmaßnahmen mit Ambassadors oder Podcast-Sponsoring und so weiter mal ausprobiert. Da sind wir aber gerade auch am Eruieren, ganz ehrlich, was hat davon gut funktioniert, was noch nicht so gut. Ist ein sehr spannender Prozess. Tatsächlich sind wir, was die reinen Nutzerregistrierungen angeht, viel weiter, als wir gedacht haben. Also da haben wir eigentlich die Zahlen von mittlerweile Februar oder März nächsten Jahres.
Macht ihr die öffentlich?
Nein. Also ich kann das sagen, das ist im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich.
Oh, okay, krass.
Und das haben wir eigentlich jetzt in, ja, noch nicht mal 3 Monaten geschafft. Und genau, wir haben da aber eigentlich noch nicht richtig, also noch nicht die richtige Traktion auf die Straße gebracht, absichtlich, weil wir am Anfang, das war wie so ein Tsunami, Ja, also in den ersten 2-3 Tagen haben die User dann auch erstmal die Schwachstellen der App gefunden, sagen wir mal so. Dann ist leider auch noch, also tatsächlich bei unserem Serveranbieter Hetzner, das ist ja ein deutscher Serveranbieter, leider auch einen wirklichen Hardware-Teil abgefackelt. Ja, also da so da Sachen, für die du gar nichts kannst, ja, und wo du sagst, hier Made in Germany, da gehen wir auf jeden Fall mal hin.
Ey, aber an der Stelle Hetzner ist auch wahnsinnig gut, also so hättet ihr mich gefragt, wer liefert Stabilität, hätte ich euch auch Hetzner gesagt, also weil ja. die haben eine Verfügbarkeit im Jahresmittel von 99,9%, was dir kein Jonos liefert, was dir quasi, also kein anderer deutscher Anbieter im Moment liefert, besser ist dann halt nur irgendwie, wobei gar nicht zwingend immer besser, aber Google Cloud und AWS hat man natürlich ganz andere Kosten,
ja, oder also zahlt
viel
oder so.
Mehr Geld, genau, aber das kann manchmal noch eine Überlegung sein, aber für euren Use Case würde ich auch sagen, wäre Hetzner absolut das gewesen, was euch vermutlich jeder gesagt hätte.
Ja, ich kenne mich ja eigentlich damit nicht aus, wie gesagt, ich bin promovierter Sportwissenschaftler und kein ITler, und naja, das Pech gehört halt eben auch mal dazu, genauso wie Glück. Genau. Ja, und ja, das hat uns am Anfang echt viele Nerven gekostet und auch ein paar Nächte. Gut, ich glaube, das haben wir mittlerweile aber gut im Griff. Und jetzt geht es einfach darum, da kann man ja offen drüber reden, einfach die Conversion hochzutreiben und die Leute davon zu überzeugen, dass Mats gut ist und dass sich ein Jahresabo lohnt. Das ist relativ simpel, ne?
Wie ist euer Team-Setup? Also habt ihr die Entwicklung ausgelagert oder macht ihr die selbst bei euch im Team und habt ihr Produktmanager oder wie sieht das aus?
Genau, also zunächst einmal ist es so, dass wir ja relativ lange gewartet haben zu gründen. Einfach die Idee haben wir lange entwickelt. Klar, man entwickelt nie lange genug die Idee. Ne? Im Nachhinein weiß man es dann immer besser. Aber ein Bekannter quasi, also ein familiärer Bekannter, der hat quasi eine Softwareentwicklungs- und Verwaltungs- oder Projektmanagementsfirma, würde ich es heute besser sagen. Und mit dem haben wir angefangen. Da hatten wir dann einfach so ein paar Freelancer am Start. Und dann ein Investor, der etwas später eingestiegen ist, kommt aus der IT-Welt, der hat früher er hat quasi die ganzen, oder die eine App, die ist am Ende, die hatten damals 70% Marktanteil, glaube ich, die haben die iApps besessen, die iApps war damals der Vertrieb quasi für alle deutschen Tageszeitschriften und Zeitungen, also Süddeutsche Zeit und so weiter, und wenn du die digital lesen möchtest, haben sie die Plattform dafür zur Verfügung gestellt. Okay. Und der hat quasi gesagt, so, wenn er einsteigt, dann möchte er aber sein altes Team zusammentrommeln, sein altes Entwicklerteam, so den Kern. Und das waren so, ja, ich glaube, der Kern waren so 3-4 Leute. Und dann waren es noch ein paar mehr. Wir hatten dann in der Spitze ungefähr 7 oder 8 Leute, die in Polen sitzen. Die haben entwickelt. Mittlerweile haben wir das natürlich auch ein bisschen runtergefahren, weil es jetzt erstmal stabil läuft und wir jetzt auch nicht immer die ganze Zeit nur Geld verbrennen konnten. Und so eine Burnrate ist ja dann ja schon beachtlich. Und haben wir quasi wir haben 3 quasi Geschäftsführer, das ist ja immer relativ schnell auch gemacht, einfach aus praktikablen Gründen und einfach den unterschiedlichen Zuständigkeitssektoren sozusagen. Wir haben auch einen Product Owner, genau, der kommt, der verbindet die beiden Welten, ist ein Sportwissenschaftler, hat aber viel in der IT schon gemacht und auch eigene Projekte. Und dann haben wir noch jemanden im Marketing und Vertrieb, der kommt auch aus dem Triathlon, das ist natürlich ganz gut, weil er ein tolles Netzwerk mitbringt, auch international. Und genau, also insgesamt, wenn man das mal alles über so mal zusammenrechnet und wer da alles noch so involviert ist, ich glaube, da haben wir so 10 Leute irgendwie zusammen und es macht echt Spaß, ja.
Um da eine ganz kleine Schleife zu drehen, weil ich es gerade spannend finde, ich habe einen Kumpel, der auch Sportwissenschaften studiert hat, der immer mal wieder so liebäugelt, also der sieht quasi so, wie mein Alltag als Product Owner ist, und hat dann so Momente, wo er sich denkt, ach, wär schon ein cooler Job auf jeden Fall.
Ja,
wo ich auch schon gesagt habe, du, ganz ehrlich, also ich glaube es, je nachdem, was für eine Anwendung, aber ich glaube, gerade für eine Sportanwendung kann es absolut Sinn machen, nicht aus der Informatik zu kommen, sondern da eben auch die Userbrille aufzuhaben. Ja. Und klar musst du dir technisches Wissen aneignen, weil es für einen Entwickler anstrengend ist, wenn er quasi kleinen Scheiß erklären muss, aber an und für sich finde ich das erstmal einen sinnvollen Quereinstieg eigentlich in die Branche. Habt ihr euch da bewusst dafür entschieden?
Ja, es war zufällig über LinkedIn. Also ich habe irgendwo den, also ich kenne ihn, also vom Namen und Sehen habe ich, also war er auch mal in der, war auch mal quasi bei einem Konkurrenzanbieter hier in Köln angestellt, aber das war jetzt nie ein Problem oder so. Und dann habe ich ihn jetzt irgendwann nochmal auf, also vor über einem Jahr auf LinkedIn gesehen, das wurde, wie das halt so ist auf LinkedIn.
Ja, ja, ja.
Und ich so, ach, das wäre ja interessant. Also er hat ja eine tolle Kombination. Habe ich mir, das ist Zufall, ja, geklickt. Und dann dachte ich so, ja, den muss ich mal anschreiben. Und in dem ersten Meeting ging es gar nicht darum, also wir waren direkt auf einer inhaltlichen Ebene.
Ja, ja.
Und da habe ich gedacht, ja, das ist einer der wenigen Menschen, die mich ja auch inhaltlich verstehen. Das ist ja super. Der kann mich übersetzen, bringt sogar noch viel mehr neues Wissen mit rein und neue Perspektiven, die ich nicht habe. So perfekt, ne? Perfect Match. Und ich finde gleichzeitig aber auch, ich habe jetzt schon mit verschiedenen Entwicklern da auch gearbeitet. Also ehrlicherweise, ich finde aber auch als Entwickler muss man nicht die ganze Zeit so tun, als ob man die Weisheit mit einem großen Löffel gefressen hätte oder immer alles so verkomplizieren, sondern du kannst ja auch die Sprache des anderen versuchen zu sprechen und dann trifft man sich in der Mitte. So ist es zumindest bei uns, ein total schöner, respektvoller Umgang miteinander auf Augenhöhe. Und wir stellen Fragen und die sagen uns halt, ist möglich, ist nicht möglich, dauert so und so lange, sind so und so viele Storypoints oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm, ja.
Ja, ja. Nee, ich glaube, es gibt nur so Sachen wie, also ich habe ja auch die andere Seite erlebt, quasi aus Entwicklerperspektive, wo es dann manchmal quasi einfach Geschwindigkeit in die Sache reinbringt und unkomplizierter ist, wenn man halt sagt, so ja, es ist jetzt in den und den Branch gemerged und dann, das sind Sachen, wo ich glaube, die kann man sich relativ schnell aneignen, wo es, glaube ich, Produktmenschen gibt, die da die Bereitschaft haben zu sagen, ey, guck mal, da kann ich noch was lernen. Ich eigne mir da vielleicht auch noch ein paar Sachen an oder frag da mal nach. Oder das halt dann auch nicht tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man da relativ gut reinkommt. Und aber wie du auch sagst, klar, gibt es natürlich auch entwicklerseitig gibt es die Möglichkeit, Dinge so zu formulieren.
Ja, also so ein gewisses Sprech, das kann man sich sicherlich aneignen, da bin ich bei dir.
Ja. Aber geil, dann schicke ich ihm auf jeden Fall die Podcast-Folge dann.
Sehr gut, ja.
Motiviert ihn das vielleicht. Geil. Also ihr habt ein cooles Team-Setup, habt dann die ganze Geschichte aufgebaut. Jetzt wollte ich aber noch auf die YouTube-Geschichte eingehen, weil ich das super spannend finde. Das ist ja jetzt kein kleiner Kanal. Das sind ja jetzt 45.700 Abonnenten. Ist das einfach organisch gewachsen? Also ich meine, ihr habt 310 Videos gemacht, dementsprechend, also da war auf jeden Fall auch viel Fleißarbeit dabei. Oder hast du inzwischen auch so den Dreh raus, was ist ein Video, was funktioniert, worauf achtest du?
Ja, ich habe immer so eine, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jon Olsen, das ist ein YouTuber aus Schweden, der hat ein paar mehr Follower als wir. Der hat das mal ganz cool gesagt, der meinte, ich weiß nicht mehr genau Ratio, aber der hat ja gesagt, ich mache von zehn Videos mache ich fünf Videos, auf die ich Bock habe. Mit zwei muss ich Geld verdienen und über drei hole ich Traffic. Und irgendwo in der Region sind wir auch immer unterwegs. Ich finde es immer wichtig, also jetzt muss man ja auch vielleicht wieder ganz kurz kontextuieren. Mein Hintergrund ist irgendwo die Sportwissenschaft. Ich habe eine Promotion. Das heißt, wenn ich was da sage, dann muss ich dahinter stehen und die Leute müssen sich darauf verlassen können. Ansonsten ist die Messe ja auch schnell gelesen, wenn ich da irgendeinen Blödsinn erzähle und die Leute denken, ja, schöner Doktortitel, aber wo hat er den gewonnen? So. Und deswegen muss ich mich immer wohlfühlen. Das habe ich von Anfang an auch irgendwie durchgesetzt. Ich habe eigentlich nichts gemacht, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht vertreten oder so. Ja. Also bei mir gibt es keine, weiß ich nicht, Werbung für Supplemente, die in allen anderen Podcasts gerade zu sehen sind. Und weil ich einfach sage, nee, das bringt jetzt nichts. Ja, da gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. So, und gleichzeitig, ich glaube, für Themen, für die ich mich interessiere und die ich gut vertreten kann, die kann ich auch besser präsentieren. Dann gibt es aber natürlich so Pflichtthemen, die irgendwie Trendthemen im Sport sind, im Ausdauersport. Die versuche ich immer noch mal mir genauer anzuschauen und die sind bei uns, ja, die waren und bei uns mal ein bisschen früher, also noch mehr am Puls der Zeit. Mittlerweile nehme ich mir mehr Zeit, warte mal ab, ja, gucke mir das mal aus der Ferne an, was wird denn da alles darüber erzählt und passt das denn alles so? Dann kommen auch mehr und mehr Studien und dann gucke ich mir das genauer an, mache dann ein zusammenfassendes Video. Und dann gibt es natürlich auch, mittlerweile haben wir Partner, aber ganz ausgewählte, immer hochqualitativ, immer evidenzbasierte. Wir haben zwei Partner aus der Sport-Ernährungsindustrie, sage ich mal. Und das sind, glaube ich, jetzt auch beides mal die Marktführer oder also zumindest technologisch, weiß ich jetzt nicht vom Marktanteil, aber technologische Marktführer. Und das ist mir total wichtig. Ja? Also, dass ich dann jetzt nicht für irgendein gepanschtes Zuckerzeug irgendwas mache, sondern das sollte schon gut sein. Ja.
Wenn du das jetzt so sagst, ist das dann auch ein wesentlicher, ein relevanter quasi Anteil eurer Einnahmen oder ist das mehr so ein Taschengeld?
Also ja, also ich
gar nicht gedacht, die Reichweite kann man ja nutzen.
Die Reichweite kann man nutzen, ja, ist mir jetzt aber auch keine, weiß ich nicht, also wir sind ja keine Streamer, die, keine Ahnung, die Millionen wegschaufeln. Ja, ja. Also ich würde mal sagen, das ist zunächst einmal, wir müssen das ein bisschen differenzieren, der YouTube-Channel an sich, da kannst du ja mal sagen, guck mal, wir haben ungefähr 100.000 Aufrufe im Monat, ja, was denkst du denn, was dabei rumkommt? Nur YouTube-Werbung.
Boah, ich glaube, 1000er Kontakt, Preis im Sportumfeld schätze ich jetzt mal auf 8 Euro. Wenn ihr jetzt 100.000, dann habt ihr 100 mal 8. Ja, okay, dann wären wir bei 1.000
sehr gut.
Euro.
Wow, das ist ungefähr. Schon, ja, 800, also, sagen wir mal, sie kommt immer auf die Saison an, ne? Weihnachten, vor Weihnachten gibt es immer ein bisschen höher. Aber sehr gut, ich würde mal sagen, das ist so im Schnitt das, was wir damit verdienen über YouTube.
Okay.
Ja, also das sieht immer so geil aus, 45.000, 100.000 Euro, ja, alles gut. Zwischen 8, also sagen wir mal 700 und 1.000 Euro. Sagen wir mal im Jahresschnitt 800 Euro. Das ist ja jetzt aber, es ist nicht viel Geld, aber das ermöglicht halt uns immer mal wieder Equipment zu kaufen. Ja, weil ich immer gesagt habe, also das Geld, das reinvestieren wir. Also wir haben vor Jahren mal echt, oder vor 2 Jahren wirklich eine krasse Kamera gekauft. Und so ein MacBook Full Spec, damit man gut damit schneiden kann, mit einem 4K-Video, das kostet halt auch irgendwie 4,5 Scheine. Und so, oder halt eine 360-Kamera, eine GoPro, ne, solche Sachen. Das sind ja so Spielereien. Das macht bei uns der Chris, da bin ich gar nicht für zuständig, Gott sei Dank. Genau. Und dann haben wir noch die Partnerschaften. Da bin ich aber vertraglich verpflichtet, dass ich halt nicht drüber reden kann. Sind aber auch in dem Bereich, wo ich sage, das ist vernünftig, das ist nicht übertrieben, das ist so im mittleren bis niedrigen fünfstelligen Bereich, so eine Jahrespartnerschaft. Und dann haben wir halt noch Produkte, ne? Wir hatten mal so Merch mehr, also Fahrradtrikots, Hoodies, kurze Hosen, lange Hosen, ich weiß nicht, alles mögliche, T-Shirts vor allen Dingen auch, Socken war ein großes Thema. für Ausdauersportler immer wichtig. Ja, das ist total spannend irgendwie, was auch da, das hat immer so einen Peak gehabt und dann flacht es irgendwann ab, weil dann hatten irgendwie auch alle mal so ein paar Socken von uns. Und es ist ja normal. Und das machen wir jetzt weniger, weil ich auch sage so, naja, muss das immer alles so sein? Ja. Und dann gibt es halt noch digitale Produkte wie Trainingspläne, die wir darüber vermarktet haben. Aber eigentlich, und das war mir immer wichtig, ich glaube, wir haben nichts gemacht, nur um Geld zu verdienen, sondern es kam immer, also du hast eben von organisch gesprochen, das Wachstum ist organisch, aber auch diese Aktionen, die wir gemacht haben. Also am Anfang habe ich eine Studie gezeigt, weiß ich noch, über Intervalltraining, grob gesprochen. Und dann ging es darum, ja, wie kann ich das jetzt umsetzen? Ich brauche mal einen Trainingsplan. Kam dann ein Kommentar und der wurde zigfach geliked. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte man das denn machen? Und in dem Zeitraum haben wir dann mit Training Peaks gestartet zum Beispiel. Und dann habe ich gesagt, ach ja, dann lass uns darüber machen. Long story short ist, glaube ich, in Deutschland der meistverkaufte Trainingsplan auf Training Peaks.
Ach krass.
Ja, ist bis heute Bestseller. Und davon haben wir dann ein paar gemacht. Der hat aber auch nur $4,95 gekostet, weil ich bin dann so, ja, das sind jetzt ein 4-Wochen-Plan. Ich will den eigentlich verschenken. Dann wollte ich dann $0 eingeben. Ja. Das ging nicht. Der Mindestpreis war $4,95. Also hat der Plan $4,95 gekostet. Und ja, das hat irgendwie funktioniert. Und dann haben wir ein paar mehr Pläne geschrieben. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zubrot. Ja, also es funktioniert weiterhin, aber das ist eigentlich, ja, das ist cool. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch das bei Mats auch gemacht, weil es halt den Coaches da draußen erlaubt, ihr Business weiter zu skalieren, ja.
Ist der Trainingsplan jetzt noch bei Training Peaks gelistet oder ja, zieht ihr euch da jetzt da Stück für Stück zurück und sagt, wir ziehen da jetzt ein bisschen die Mauer an?
Nee, also der ist da noch, darauf kann jetzt Pro-Athletes auch nicht mal eben so verzichten. nein, es gibt da auch einen Punkt, an dem wir uns committed haben, dann aus Training Peaks auch rauszugehen. Der ist aber noch nicht erreicht.
Okay. Okay, aber perspektivisch ist es vermutlich ja für euch schon sinnvoll, quasi sukzessive, jetzt vermutlich nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück zu sagen, okay, Mats ist jetzt eigentlich das Ding. Also so im Endeffekt, klar, wenn ihr eure Reichweite nutzt bei YouTube und irgendwie Partnerschaften aufbaut, ist das natürlich cool. Aber noch cooler ist es natürlich, wenn ihr Leute irgendwie für eure eigene App begeistert und die irgendwie langfristig da ranholt.
Und das ist jetzt so der Prozess, in dem wir ja mittendrin stecken, sozusagen.
Hast du schon ein Bauchgefühl, quasi welcher Kanal, quasi, also du, weil du sagst, ihr seid da noch am Experimentieren, welcher Kanal so von der Verhältnismäßigkeit für euch am besten funktioniert? Weil ich finde wirklich, ich habe mega Bock daran, so Produkte zu bauen. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Aber ich würde sagen, über dieses Product-led Growth hinaus, also so dieses Mund-zu-Mund-Propaganda und Leute haben da Spaß, irgendwie drüber zu reden. Gibt es ja auch andere Marketingkanäle und das ist wirklich was, wo ich, glaube ich, am ehesten noch sage, oh, da ganz, ganz viele Fragezeichen, beziehungsweise mag auch vieles von klassischem Marketing auch einfach nicht. Habt ihr da quasi Sachen, die sehr gut für euch funktionieren?
Ja, also zunächst einmal nochmal unser eigener Kanal, das sind ja die First Mover, ja. Also ja, Leute, die uns jetzt jahrelang da auch, ich denke auch zu Recht irgendwo, wenn ich das sagen darf, dass wir das Vertrauen schenken und die sind dann interessiert, ja, wenn wir was Neues machen. Das hat mich auch total gefreut, dass man das der größte Vertrauensbeweis. Mhm. Und das ist auf jeden Fall erst einmal der erste Aufschlag. Und ja, dann ist es total spannend, welcher Ambassador halt gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Es kommt immer auf Relevanz an. Also ich habe nicht das Gefühl, zumindest in dem Bereich nicht, dass es nur, weil es irgendjemand sagt, probiere ich das mal aus, sondern es muss auch eine Relevanz für mich haben. Mhm. Wir haben aber auch zum Beispiel in Printmedien einen Flyer eingelegt. Ich glaube, der war nicht schlecht. Und tatsächlich auch in einem anderen, da war aber auch der TKP war unfassbar günstig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lass uns das ausprobieren. Mhm. Und die Druckkosten waren jetzt auch nicht, also ich glaube, das hat uns im Sommer irgendwie 2.000 Euro gekostet. Das kann man ja mal machen. Mhm. Und dann noch ein Podcast auch in einem Fachmagazin. Mhm, quasi, das ist so das Pendant zu uns, nur im Print. Hat auch sehr gut funktioniert. Also von daher, aber noch so ganz, ganz, ganz genau, obwohl wir es getrackt haben, zum Teil weiß ich es noch nicht. Ich glaube, man muss das immer auch fürs eigene Produkt erstmal ausprobieren. Mhm, und auch bitte, ich glaube, das habe ich auch gelernt und das habe ich mir vorgenommen, nicht einfach aus Coolness-Faktor etwas nicht machen, sondern einfach offen bleiben, weil weißt du, Trainingspläne oder Trainingsplattformen, die sind auch für die Ü50 noch interessant und sagen wir mal, oder für die Ü60 und mein Vater konsumiert sowas anders als ich oder wir. Mhm. Ja? Mhm.
Ja, ich hab das ja teilweise in die andere Richtung sogar auch, wo ich mir so denke, oh nee, TikTok ist böse und ich finde TikTok doof, weil es quasi einfach Zeit von Menschen klaut. Aber klar, auf TikTok sind halt wahnsinnig viele Menschen unterwegs. Es ist einfach eine gute Plattform, um auch Produkte zu platzieren. Ja. Aber klar, jetzt Printmedien wäre auch was gewesen, wo ich mir so gedacht hätte, so ach krass, also hätte ich gar nicht dran gedacht, dass Print ja noch so ein Ding sein könnte.
Ja, man unterschätzt das, weil das in der eigenen Bubble vielleicht keine Relevanz hat. Ja, aber einer unserer Mitgründer oder Investoren, der meinte dann auch so, naja, also ich habe ja hier die Radzeitschrift, warum machen wir da denn eigentlich nichts? Mhm. Und dann ist so, weiß ich nicht, ich kannte das noch nicht mal so richtig als Magazin. Also das ist ja immer der Punkt, ne? In der eigenen Bubble, da muss man sich mal schnell lösen. Genau.
Wie perspektivisch würdest du dir wünschen, wie sich alles entwickelt? Wenn wir jetzt davon ausgehen, Mats läuft richtig gut, kannst du dir vorstellen zu sagen, du verkaufst das irgendwann, was ich immer wieder ja im Podcast auch habe, dass da Gäste sind, die quasi Investorengelder haben und irgendwann gibt es einen Exit? Oder sagst du, ey, es wäre cool, wenn ich das für immer machen würde? Oder habt ihr perspektivisch schon große, große Pläne, was daraus alles entstehen kann?
Ja, perspektivisch große Pläne, da ist man immer gut drin, gerade beim Bierchen oder so. Nein, Spaß beiseite. Erstmal ist jetzt mein Wunsch, dass wir das so aufbauen, auch inhaltlich, wie wir das mal uns am Anfang gedacht haben. Ich glaube, das ist nach wie vor noch ein Prozess. Das ist so, wie wir im Training eben auch gesprochen haben. Da gibt es noch ein paar Baustellen, an die wir noch ran wollen. Mhm. Und ein paar Dinge funktionieren auch schon sehr, sehr gut. Und wir sind natürlich auch stark am User-Feedback interessiert. Ja? Mhm. Also wir haben, glaube ich, 1.500 Support-Tickets, ja, aber auch mit Wünschen. Ja, also ich habe das aktiv am Anfang in so einem YouTube-Video gesagt. Das waren jetzt nicht nur Bug-Reports, sondern das fände ich cool, das fände ich gut. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Die Grafik kann man doch so umbauen. Mhm. Also total positiv, tolle Community irgendwie. Das meinte ich eben auch mit Vertrauen. Mhm. Und mein Wunsch ist es wirklich, dass wir damit irgendwo etwas abbilden, was der Markt sich wünscht. Nicht nur ums Verkaufen, klar, das müssen wir müssen ja auch Geld verdienen, aber um jetzt wirklich mal ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo die Leute sagen, das ist geil. Das ist eigentlich so meine Vision, meine persönliche. Und natürlich, da kann man auch offen drüber reden, gibt es gewisse Vereinbarungen unter den Gesellschaftern und den Investoren. Da ist Exit ein Szenario, definitiv. Ja, das, ich meine, sonst geben die Leute auch nicht unbedingt Geld. Also, das ist nun mal einfach so. Außer sie wollen ihre Anteile irgendwann mal zu einem Vielfachen verkaufen. Das gibt es natürlich auch noch. Aber deswegen sage ich ja, das ist ein Szenario. Und ja, dementsprechend. Aber weißt du, du stehst ja jetzt nicht morgens auf und setzt dich an das Sprint-Planning oder an irgendein Design von irgendeinem Screen, weil du daran denkst, dass in 5 Jahren für, ich weiß nicht was, verkauft. Das ist ja keine Motivation. Ja. Also der Geld ist nie eine Motivation. Das habe ich in den letzten 15 Jahren aber drastisch gelernt. Ja.
Ja, wobei es natürlich trotzdem auch schön ist, wenn man dann sieht, okay, sowas funktioniert, man kann da ein Team bezahlen, man kann da ein Team aufbauen, man kann da vielleicht auch, also Geld gibt euch ja dann auch die Möglichkeit, mehr Features zu bauen, die, also wo ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt eine lange, lange Liste an Sachen, die ihr gerne bauen würdet, klar. Wo aber halt klar ist, die kann man halt nicht alle auf einmal bauen.
Leider, ja. Ja, die Liste wird ja auch nicht kürzer, das ist das Problem, ja. Und meine Aufgabe ist es ja strategisch, das eben zu steuern und Prioritäten halt einmal aufzusetzen und dann auch nachzuhalten. Und irgendwie auch so den Weg des Unternehmens, also sind denn eigentlich unsere Stärken und Schwächen und wie wollen wir daran arbeiten, wie wollen wir die präsentieren. Das macht mir total viel Spaß und vielleicht auch das, ich finde das Wort Unternehmer immer sehr, sehr groß. Ich sehe mich nicht als Unternehmer, ehrlicherweise, das sind für mich ganz andere Leute. Ja, nee, also ich sehe mich irgendwo als Geschäftsführer, ja, ich versuche die Geschäfte zu führen, das Versuchen steht da auch im Vordergrund. Ja, ich bin da, da habe ich auch noch, da lernt man, glaube ich, täglich dazu, wenn man da ganz ehrlich ist. Ich glaube, das sagen dir dann auch Leute, die auch deutlich älter sind, die sagen, ja, das ist auch wieder ein Prozess, ein Lernprozess. Macht mir aber irrsinnig viel Spaß und ist auch eine neue Rolle, die ich irgendwie so annehme. Auch so Firmenstrategie, wo wollen wir hin? Aber Unternehmer, rein definitorisch bin ich es wahrscheinlich, aber ich weiß ja, das sind so für mich so die Leute, die haben so eine Familiendynastie an Unternehmen aufgebaut. So ein Wirt oder so, das ist für mich ein Unternehmer. Ja. Oder von mir aus sogar noch so ein YouTube, so eine YouTube-Legende wie Wolfgang Grupp oder sowas, ja.
Ja, okay, der ist wirklich so, der erfüllt jedes Klischee, was man irgendwie noch hat von einem Unternehmen.
Genau.
Nee, aber je länger ich den Podcast mache, desto mehr stelle ich fest, also so den Unternehmer, den gibt's halt wirklich gar nicht, beziehungsweise, also wenn man versucht, irgendwie das zu vereinheitlichen, ist es weit weg von dem, was sich quasi die Gesellschaft unter einem Unternehmer vorstellt. Also beziehungsweise genau dasselbe hatte ich, als ich quasi mir überlegt habe, wie stelle ich mir einen Investor vor? Und dann hatte ich quasi einen Geschäftsführer von so einer Vereinigung von Investoren hier in Berlin und habe dann gefragt, ja, wie sieht das dann aus? Sitzt ihr dann zusammen, esst Kaviar und trinkt Champagner? Also gemein ist oft eher Wanderschuhe und Campingstühle, so weil das halt oft einfach selber Leute sind, die gegründet haben, viel Glück hatten, was Cooles aufgebaut haben und dann einfach Bock haben, irgendwie an dieser Startup-Welt weiterhin zu partizipieren, aber dann halt vielleicht eine Familie haben und so weiter und nicht mehr quasi ihre 60-Stunden-Wochen schieben wollen. Also es ist irgendwie sowohl auf Investorenseite als auch auf Gründerseite so, dass ich ganz oft feststelle, okay, alle Klischees, die es da so gibt, treffen sehr oft nicht zu, auch wenn es natürlich ein Wolfgang Krupp gibt, der dann bei YouTube irgendwelche Parolen schwingt.
Ist ja auch unterhaltsam, muss es ja auch
geben. Ey, voll, voll.
Ja. Nein, aber du sprichst es ja an, auch so, ich meine, ich habe jetzt zum allerersten Mal Investorengespräche geführt, ja, unsere alte Firma, die haben ja wirklich so Grassroot, ja, also wirklich ganz organisch mit 0 Euro begonnen, ja. Also eine GbR, die haben wir dann irgendwann gewandelt in die UG und jetzt dann irgendwann GmbH dann vor ein paar Jahren, aber das sind ja auch so Sachen, die du mal lernst. Ja, das wusste ich vorher jetzt auch nicht, was das alles so ist. Und habe ja wirklich so hands-on gelernt. Also learning by doing sozusagen, finde ich auch ganz wichtig. Und ich versuche auch alle Dinge im Unternehmen auch immer wieder mir mal anzugucken und zu lernen. Nicht, dass ich die alle micromanage und selber mache. Also vor allen Dingen nicht micromanage, das ist immer so meine größte Befürchtung. Da versuche ich immer drauf zu achten. Aber das war ja jetzt eine neue Welt für mich. Und das war eigentlich ganz angenehm. Weil es kommt ja immer darauf an, wen sprichst du da an und wen lädst du da zu einem Gespräch ein. Wir waren jetzt ja nicht bei einem VC oder sowas, ja, wo du da, ich stelle mir jetzt auf jeden Fall fürchterlich vor, fürchterlich hart, keine Ahnung. Das waren wir jetzt Gott sei Dank nicht. Und entsprechend, ja, habe ich das jetzt gelernt. Das war total unterhaltsam, weil eigentlich der einer der größeren Investoren, der hatte das vorher für sich schon eigentlich entschieden und hat mich da anderthalb Stunden einfach mal reden lassen. Und meinte, hat dann irgendwann so hektisch auf die Uhr geguckt, nach dem Motto so, ey, müsst ihr jetzt aber mal zum Abendessen. Aber nicht unhöflich, sondern er meinte so, nee, ich finde das gut, ja, ich bin dabei, was machen wir jetzt genau, hoch und runter, ja, das machen wir, okay. Gut, finde ich gut.
Ja. Also war nicht wie bei Höhle der Löwen, sondern, ja.
Habe ich noch nie, ich kann dir gar nicht sagen, weil ich habe das noch nie geguckt, ja, aber nee, also so wie ich es mir jetzt vorstelle, wie die Show ist, war es ganz bestimmt nicht. Es sind aber ja, auch andere Charaktere, glaube ich.
Ich habe bis jetzt auch von jedem quasi, der mit Investoren zu tun hat oder der selbst Investor ist, gehört, dass quasi Höhle der Löwen nichts mit der echten Welt zu tun hat. Quasi wie so Investorengespräche ablaufen.
Aber welche TV-Show hat das schon, oder?
Ja. Ja, guter Punkt. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wenn du sagst, also gerade auch wenn du sagst Learning by Doing, ich habe da riesen Respekt vor, wenn du zum Beispiel diesen YouTube-Kanal angefangen hast, weil ich echt merke, also ich habe wirklich echt ein Jahr oder zwei mit mir gehadert, ob ich diesen Podcast hier machen soll, weil ich echt Schiss davor hatte, was Leute so denken. Und jetzt stelle ich fest, okay, es gibt so ein paar Leute, die finden es cool und es gibt ganz viele Leute, die juckt das Thema einfach gar nicht, so, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber also ich hatte auf jeden Fall bis jetzt viele positive Erfahrungen, noch keine negativen. Trotzdem weiß ich, es hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, YouTube-Videos, wo es auch schon ein paar Mal Situationen gab, wo ich mir dachte, oh, das wäre eigentlich cool. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel Workshops gegeben, wie man eine Webseite baut, wo ich mir dachte, oh, könnte ich ja auch einfach als Video aufnehmen. Aber ich tue mich da schwer. Also ich habe da Schiss davor. Hast du das nicht auch? Also hattest du nicht auch mega Bammel, als du dann Videos hochgeladen hast bei YouTube?
Ja, jetzt muss man sagen, ich stand ja zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre immer vor Studierenden, ja, und das ist jetzt so viel anders nicht, also der Inhalt zumindest, das hat mir Sicherheit gegeben, das möchte ich damit sagen. Ich war sehr sicher in dem, was ich da präsentiert habe. Am Anfang habe ich aber auch mir jetzt viel zu viele Gedanken gemacht. Also, wie willst du das formulieren? Also, wir hatten jetzt keinen Teleprompter, aber gefühlt hatte ich den innerlich ablaufen. Und sobald du dann nämlich ein Wort irgendwie verhaspelst, dann ist dein ganzes Konstrukt quasi zum Einsturz gebracht. Und deshalb habe ich dann irgendwann den Switch umgelegt. Ich so, das machst du jetzt genauso im Unterricht. Da habe ich mir auch nicht, also so wie wir uns hier unterhalten, ist das ja nicht geskriptet, sondern wir unterhalten uns einfach. Und im Grunde ist Unterricht ja genauso. Ist ja eigentlich eine angeleitete Unterhaltung, wenn du so möchtest. Und dann habe ich diese YouTube-Videos genauso gemacht und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich vielleicht bis auf ein, zwei, drei Räusperer am Anfang, die ich dann nochmal brauche, einen One-Take mache und dann sind wir mit 8 Videos, weil wir drehen nicht so häufig, weil ich zu wenig Zeit dafür habe, in, sagen wir mal, 4-5 Stunden durch. Und die Videos haben aber an sich eine Länge von 20 Minuten. Also das heißt, das ist schon sehr auf Kante gebürstet. Und das, was du gesagt hast, so, ja, was ist mit den Leuten und die Meinung, das ist auch es ist schwierig. Also, wenn du einen schlechten Tag hast, dann habe ich auch manchmal natürlich und guck dann in die Kommentare und dann gibt es ein paar Videos, die werden kritisiert. Tut, wie soll ich sagen, mental nicht gut. Und dann gibt es Tage, da bist du gut drauf und dann kommen die Kommentare und sagen, ja, du bist der größte Dude ever. Ja, und du erklärst das ja so toll und dann ist die Welt wieder rosig. Du musst natürlich gucken, dass du beide einmal den Gipfel und einmal das Tal nicht zu hart irgendwie mitnimmst. Und vielleicht, wenn ich manchmal einen nicht so guten Tag habe, dann gucke ich auch einfach nicht mehr rein. Und wenn alles gut ist, dann versuche ich das zu reflektieren und sagen, jetzt komm, bleib auf dem Boden. Du bist ja immer noch der gleiche Typ. Und über die Jahre habe ich das mal besser, mal schlechter gelernt, würde ich sagen. Oder ich bin immer noch dabei. Ja, aber ich kann das total gut verstehen. Aber das ist auch da wieder, wenn der Gedanke da ist, just do it. Also am Ende des Tages, was hat man denn zu verlieren? Nicht viel. Ja. Also im Zweifel löscht du es halt wieder.
Das Ding ist halt, ich komme vom Dorf, da ist halt wirklich, also ich war in einer kleinen Dorfbäckerei, also niemand geht in eine Bäckerei, um Brötchen zu kaufen. So Leute gehen in eine Bäckerei, weil sie wissen wollen, was gerade abgeht, wer mit wem heiratet, wo es gerade kriselt. So, ist einfach, keine Ahnung, eine Form von RTL 2. Und ich werfe das den Leuten gar nicht vor. Also ich hatte da ja auch wahnsinnig viel Spaß, so halt hinter der Theke. Aber es ist einfach, also so, ich hatte wirklich Bock, auf die Arbeit zu gehen, weil man sich nicht vorstellen kann, was alles in so einem kleinen Dorf passiert. Ja, aber das hatte mir schon auch die Ängste geschürt im Sinne von, die Leute reden.
Ja, und, ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
Keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, ohne Witz, ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand diesen Podcast hört und das quasi auf einer Party läuft und haha, lustig. Ich eher unwahrscheinlich, weil es dann doch, glaube ich, also zu wenige Leute sich für Wirtschaft interessieren. Aber also ich habe das quasi bei anderen Leuten schon mitbekommen, dass da quasi YouTube oder Instagram oder sonst irgendwelche Dinge rausgeschnitten, rausgefotoshoppt wurden. Aber auf der anderen Seite war halt
ja,
auch
und jetzt?
Kein Weltuntergang, ja.
Also,
ja, es ist wirklich.
Also, was, also du ja. Weißt es ja nicht. Ist doch alles gut.
Ja. Ja, ich glaube, das ist quasi nicht nur jetzt auf YouTube-Videos bezogen, sondern auch auf das Ding, ich gründe mein eigenes Unternehmen und so weiter. Ich habe echt jetzt schon eine ganze Menge Unternehmer getroffen, wo ich so das Gefühl habe, so ey, das sind einfach mutige Menschen, die dann an irgendeiner Stelle auch einfach sagen, ey komm, ich probiere es jetzt einfach mal.
Ja, weißt du, das ist ja der Punkt, klar muss man sich unheimlich viele Gedanken machen.
Ja.
Aber ich glaube, du musst ja die richtigen Gedanken machen und du kannst dich ja immer nur, oder ich versuche mich in meinem ganzen Leben, weil das ist übrigens auch ein Learning aus dem Sport, also was interessiert mich denn, was die anderen trainieren?
Ja.
Das hilft mir ja nicht. Ich muss trainieren und hoffentlich besser trainieren und mehr trainieren als die anderen. So. Das Besser ist priorisiert in dem Fall. Also nicht nur das Mehr ist mehr, sondern vor allem das Besser ist besser. Und dementsprechend denke ich mir immer so, naja, also ich mache mir jetzt hier meine Gedanken, die mache ich mir so gut, wie ich das eben kann. Und wahrscheinlich sind die in einem halben Jahr, wären die besser, weil ich einfach mehr weiß. Oder jetzt ist es heute auch anders. Wir würden das heute sicherlich auch nochmal zwei, drei Sachen anders machen. Mhm. Aber das ist ja immer so. Das bringt auch nichts, zurückzuschauen. Und wir haben ja auch aus dem anderen Unternehmen schon unheimlich viele Sachen gelernt oder in der Zwischenzeit. Und das will ich jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das dafür auch einfach zu viel Geld ist. Ja, ich will jetzt nicht hier auch einfach mal machen. Und wenn es nicht so läuft, dann ist es auch egal, weil so bin ich auch nicht. Mhm. Da wird auch meiner Meinung nach die Failing Culture so ein bisschen fehlinterpretiert, ne? Also irgendwie, ja, das, wie heißt das nochmal? OPM, Other People's Money, das ist ja auch schnell dann ausgegeben und das ist ja egal, wenn das weg ist, ja. Da finde ich immer, da hast du auch einfach eine moralische Verpflichtung, egal ob der andere das Risiko kennt oder nicht, du musst dir schon einfach Mühe geben, ja.
Ja. Nee, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es quasi da, quasi bei manchen Menschen, inklusive mir, eine Blockade gibt, quasi bei diesem Mühe-geben-Thema, sondern es ist mehr dieses, bei Amazon kriegen Mitarbeiter beigebracht, also so Manager beigebracht, wenn du durch eine Tür durchgehen kannst und jederzeit unkompliziert umdrehen kannst und durch die andere Tür gehen kannst, dann mach's einfach, dann triff eine schnelle Entscheidung, ansonsten nehmen dir viel Zeit. Und ich habe das Gefühl, wenn du jetzt sagst bei einem YouTube-Video, ja, was soll im schlimmsten Fall schief gehen, ja, dann nimmt man's halt offline. Also da ist ja wirklich, da geht ja nichts verloren und trotzdem, klar, 100%, also gerade jetzt hier im Berliner Umfeld gibt es, glaube ich, schon Leute, die dann frühzeitig anfangen, Verträge abzuschließen für irgendwelche Autos oder so, was vielleicht jetzt nicht sein muss. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber ich glaube auch, also so die allermeisten 90% der Gründer machen auch da einen tollen Job. Ich glaube auch da schimpfe ich vermutlich ungerechtfertigterweise.
Ja, und ich glaube auch ein Erfolg oder Misserfolg von einer Firma oder jetzt einem Startup im Tech-Bereich. Ja. Also natürlich kannst du dir Mühe geben und es trotzdem kann trotzdem scheitern. Aber der Punkt ist ja, hast du alles gegeben dafür, dass es funktioniert oder nicht? Und hast du alles vor allem in deiner Macht Stehende getan? Und das meinte ich nämlich eben. Also es bringt, jetzt sagen wir mal so, es kommt jetzt morgen das ultimative Update von irgendeiner anderen Plattform raus. Mhm. Und die stecken uns in die Tasche und haben 20 Mal mehr Geld. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die sehr viel Erfolg haben werden? Und wir vermutlich weniger. Aber kann ich das beeinflussen? Nein.
Ja.
So, und ich glaube, das ist immer so. Und weißt du, wenn die andere Person besser trainieren kann, schneller laufen kann, so be it, dann hat er vermutlich, also in dem Fall einen er oder vielleicht auch sie, verdient gewonnen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen humanitär oder so, aber ich finde, am Ende des Tages musst du es einfach mal runterbrechen. Und dann sieht man eigentlich, ja gut, why not? Also warum nicht probieren, ne? Wenn du die Idee hast und davon überzeugt bist natürlich, dass es funktionieren kann überhaupt. Ja.
Vor allem, weil es ja beim Sport dann einen Gewinner gibt und beim Unternehmertum würde ich sagen, also offensichtlich könnt ihr jetzt ein gutes Geschäftsmodell aufbauen und gleichzeitig kann Training Peaks existieren und ihr seid auch nicht die zwei einzigen Sport-Apps, die es gibt am Markt. Ja. Ich habe das Gefühl, quasi beim Sport ist es so dieses 0 oder 1, also entweder ich stehe auf dem Siegertreppchen oder halt nicht. Und beim Unternehmertum habe ich das Gefühl, dass es ganz viele Leute gibt, die quasi 0,1% vom Kuchen abbekommen. Aber diese 0,1% vom Kuchen sorgen dafür, dass sie ein großartiges Leben haben und eine schöne Firma aufbauen und so weiter. Also solange der Kuchen groß genug ist.
Genau. Und das ist sowieso etwas, das haben wir ja auch gelernt. Weißt du, als wir hier in Köln angefangen haben in der Trainingsagentur, war das jetzt nicht unbedingt so, dass es noch eine gebraucht hätte. Ja? Also hier an der Sporthochschule kommen ja jedes Jahr viele Coaches bei rum und oder raus. Und da muss man sich ja schon gut überlegen. Aber wir haben natürlich uns geguckt, was können wir, was sind unsere Stärken. Und das war sicherlich, dass wir aus dem Sport selber kamen, ein gutes Netzwerk hatten oder bis heute haben. Und das haben wir eben auch dann genutzt und das hatten viele Konkurrenten eben nicht. Trotzdem gibt es viele von denen auch bis heute, vor allem die Haupt, da sind wir so fünf, sind wir insgesamt vielleicht über den Daumen gepeilt und die gibt es alle und das ist auch völlig in Ordnung. Und früher habe ich sehr viel links und rechts geguckt und mein Learning ist eigentlich, nee, guck mal auf dich, kehr vor der eigenen Tür, dieses alte Sprichwort. Und so ein Jahr ist ja auch schnell rum und dann denkst du dir, was hast du eigentlich letztes Jahr gemacht? Und dann hast du viel nach links und rechts geguckt, aber dich selber nicht optimiert. Und damit haben wir irgendwann komplett aufgehört. Wir haben keine Konkurrenzanalysen mehr gemacht. Wir haben uns einfach um uns selbst gekümmert, um die Mitarbeiter und versucht, besser zu werden und das Kundenfeedback einzuholen und uns daran verbessert. Und das war eigentlich für Pro-Athletes der absolut richtige Weg. Und genau das versuchen wir jetzt auch bei Mats. Und das finde ich mal sehr, sehr wichtig. Ne? Klar, jetzt muss man vielleicht am Anfang noch mal ein bisschen gucken, wenn dir jemand ein neues Feature rausbringt, da muss man sich das mal angucken, ist das was für uns, wie lange dauert das, das zu entwickeln. Aber per se ein bisschen weniger nach links und rechts gucken, ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
Cool. Ich find's spannend, wie viele Parallelen es im Sport und in der Wirtschaftswelt gibt. Und cool, diesen Gedanken jetzt auch noch mitgenommen zu haben, weil das was ist, wo ich, glaube ich, schon viel beschäftigt bin, mir andere Sachen anzugucken, aber das natürlich auch einfach Zeit wegnimmt und man sich die Zeit vielleicht auch manchmal sparen kann und einfach sicherstellt, es richtig gut zu machen. Ey, ich bedanke mich, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, trotz einer mit Sicherheit vollen Woche, einem vollen Tag. Und ich hoffe sehr, dass Mats cool läuft und richtig groß wird, weil ich finde, es braucht mehr Tech-Startups aus Deutschland. Und gerade im Sportumfeld bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, Komoot kommt aus Deutschland, aber ansonsten Strava ist amerikanisch, Training Peaks ist amerikanisch, irgendwie die ganzen Sportmarken, die auch dann ihre eigenen Apps haben, sind amerikanisch. Ich habe das Gefühl, wir haben da großes Potenzial, dass ihr, keine Ahnung, auf dieser Bühne der Sport-Apps quasi für Europa antreten könnt.
Habe ich auch schon mehrfach kommuniziert, ist auch die Motivation. Also es muss ja nicht immer alles aus den Staaten kommen. Ja. Wäre cool, wenn wir das hier aus Deutschland auch schaffen und denen mal zeigen, dass wir das auch können und vielleicht wie so ein Ticken besser geht.
Ey, ich drücke euch ganz fett die Daumen und vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke für die Einladung nochmal.
Ich gehe jetzt eine Runde laufen, oder auch nicht, das sehen wir dann. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne den Podcast teilen, liken, bewerten, mit Freunden rüberschicken und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Spaß hattet, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr diesen Podcast hört.